Wir wollen uns heute weiter mit den Eigenschaften Gottes beschäftigen, und zwar mit Gott, dem Vater. Und wenn wir die Bibel betrachten und darüber nachdenken, über Gott, den Vater, dann sehen wir natürlich, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Das lesen wir zum Beispiel in Epheser 3, Vers 9. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Wenn wir das Alte Testament betrachten, dann sehen wir natürlich, zum Beispiel im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da tritt er uns immer wieder als der Schöpfer entgegen, als der Schöpfer aller Dinge. Und wir haben hier aber in dem Vers gelesen, dass er alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Also sehen wir hier, auch der Sohn Gottes war beteiligt. Alles wurde tatsächlich durch Jesus Christus geschaffen. Der Vater hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Und wir lesen ja auch in 1. Mose 1, ab Vers 1, dass auch der Heilige Geist hier beteiligt war. Trotzdem sagt man, und es ist richtig zu sagen, dass der Vater alles erschaffen hat. Dass eben sein Schöpfungshandeln, wie gesagt, da kann man sich auch noch intensiver damit beschäftigen, wollen wir heute nicht tun, sondern einfach nur festhalten, er ist der Schöpfer, er hat alles erschaffen, er hat die Welt erschaffen, er hat Tiere, Menschen erschaffen, er hat somit auch uns erschaffen. Und wir können natürlich auch sagen und müssen auch das bekennen, er hat jeden Einzelnen von uns erschaffen. Denn auch wenn wir natürlich auf natürliche Art und Weise geboren worden sind, gehen wir doch auf Gott zurück und ist er der Schöpfer. Und Psalm 139 ist ein gutes Zeugnis dafür, dass er uns erschaffen hat. Dort bekennt das eben der Psalmist. Wir schauen später auch noch auf Psalm 139 in einem anderen Zusammenhang. Dann, an was denken wir auch, wenn wir an Gott denken? Wir denken daran, dass Gott souverän ist. Wir haben uns damit auch schon beschäftigt im Rahmen der Eigenschaften Gottes, nämlich die Souveränität Gottes. Seine Souveränität bezieht sich auf alle Dinge, auf die Schöpfung, auf die Vorsehung und auf die Erlösung. Und das sehen wir zum Beispiel im Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Ja, Gott ist souverän, Gott regiert und die Tatsache, dass er Gott ist, heißt eben, dass er auch über alles herrscht. Und Römer 11, Vers 36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Hier sehen wir ein klares Bekenntnis von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Das ist also allumfassend und das ist auch ein Grund, ihm die Ehre zu geben in Ewigkeit. Dann, wir kommen danach nochmal drauf zurück, dann sehen wir, dass Gott der Vater ist bezüglich seiner Stellung in der Dreieinigkeit. Ja, nämlich der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie es in Epheser 1, Vers 14 heißt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also hier ist er der Vater, nämlich des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus. Aber man kann auch sagen, dass er als Schöpfer der Vater aller Menschen ist. Und das müssen wir ganz klar unterscheiden von einem geistlichen Vater. Das werden wir jetzt gleich noch betrachten. Zum einen lesen wir in Epheser 1, Vers 15, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird. Ja, das wird teilweise auch nachdem jede Familie benannt wird, übersetzt. Im griechischen Patria, Vaterschaft trifft es etwas besser, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird. Das heißt, er ist als Schöpfer der Urheber und im Sinne des Schöpfers der Vater aller Menschen, weil alle Menschen letztendlich von ihm hervorgehen. Wie gesagt, zu unterscheiden von einem geistlichen, persönlichen Vater. So heißt es auch in Jesaja 64, Vers 7, Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Thron und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Natürlich ist hier im unmittelbaren Zusammenhang das Volk Israel gemeint, das das hier bekennt. Aber wir können das anwenden, denn wir sehen hier einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass er der Vater ist und dass wir der Thron sind, das Werk seiner Hände sind. Also wir sehen hier einen schöpfungsmäßigen Zusammenhang. Er ist der Schöpfer und in dem Sinne ist er der Vater. Ja, er hat das Volk Israel geformt, er hat als Töpfer praktisch hier gewirkt und das Volk Israel, sie sind das Werk der Hände Gottes. Aber so kann auch jeder Einzelne von uns sagen, dass wir das Werk der Hände Gottes sind, dass Gott uns geformt hat. Und auch das wieder sehen wir in Psalm 139. Dann haben wir zum Beispiel im Geschlechtsregister, ich lese es nur das Ende vor, die Aussage des Enosch, des Seth, des Adam, Gottes. Also das ist der Geschlechtsregister des Herrn Jesus. Und hier sehen wir am Ende nach Adam haben wir Gottes. Also in dem Sinne, Adam hat Gott erschaffen und dann haben wir eben diese ganze Nachkommenschaft und wir sehen in diesem Sinne auch, ist Gott der Vater, denn in dieser ganzen Liste haben wir natürlich immer den Vater aufgeführt und am Ende bei Adam steht dann Gott als der Vater Adam sozusagen. So, ich hatte gesehen, das ist ganz klar zu unterscheiden, denn es gibt ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die evangelische Kirche heutzutage betrachten, die Aussage, wir sind alle Kinder Gottes. Ja, aber da ist natürlich dann nicht gemeint, wir sind alle Kinder Gottes nach einem schöpfungsmäßigen Prinzip, ja, in dem Sinne, dass Gott der Schöpfer ist, sondern da ist natürlich gemeint, wir sind alle persönlich, geistlich gesehen Kinder Gottes und das ist falsch. Ja. Das dürfen wir einfach nicht auf jeden Menschen so anwenden, denn Römer 8, Vers 14 sagt uns, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, wir haben hier diese beiden Bereiche. Den einen Bereich, er ist der Vater aller Menschen im Sinne von Urheber, im Sinne von Schöpfer. Geistlich gesehen, ja, sind nur die Gläubigen, haben nur die Gläubigen Gott als Vater. Und der Herr Jesus sagt ganz klar, ihr habt den Teufel zum Vater, ja, und sein Begehr wollt ihr tun. Das heißt, das, was die Menschen von Natur aus wollen, ist das, was ihr Vater will, und das ist der Teufel. Also geistlich gesehen sind alle Menschen unter dem Teufel von Natur aus. Sie kommen so auf die Welt in Sünde, geboren unter der Herrschaft des Teufels und führen den Willen des Teufels aus. Und das ist das, was sie auch wollen. Also hier, das ist ganz klar zu unterscheiden und nicht zu verwechseln, diese beiden Bereiche. Wenn also ein Ungläubiger dich fragt, ist Gott mein Vater, dann ist hier natürlich nicht dieses schöpfungsmäßige Prinzip gemeint, sondern das ist eine Frage, die sich auf diese persönliche Beziehung bezieht und das muss man dann ganz klar verneinen. Was ist das Ziel Gottes in allem, was er tut? Ja, das Ziel Gottes, das er erreichen möchte, ist, dass sein Name verherrlicht wird, dass er verherrlicht wird. Und so heißt es zum Beispiel in Jesaja 28, Vers 29, auch dies geht aus von dem Herrn der Herrscharen, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Und in Epheser 1, Verse 11 bis 12, da lesen wir etwas, was natürlich das Ziel Gottes für uns ist, für die Gläubigen ist. Das ist natürlich damit verbunden, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Also alles, was tut, das tut Gott, damit er verherrlicht wird, damit sein Name verherrlicht wird. Das bezieht sich auf alles. Manchmal überlegt man ja, warum passiert dieses und jenes? Warum passieren Unglücke in der Welt? Warum gibt es ein schlimmes Gericht, ein ewiges Gericht? Warum gibt es die Gerichte der Offenbarung? Und die Antwort, auch wenn es natürlich oft konkrete Gründe gibt, zum Beispiel Antwort auf Sünde, die Folge von Sünde und so weiter, aber die Antwort, die immer gilt, ist, dass Gott mit allem, was er tut, seine Verherrlichung im Blick hat, dass sein Name verherrlicht wird. Und so sehen wir zum Beispiel in der Offenbarung, wenn bestimmte Gerichte sich über die Erde ergießen, dass die Heiligen ihn anbeten, dass die Gläubigen Gott anbeten und ihn dafür loben und preisen, dafür, dass er so richtet, und dann bekennen, gerecht bist du, dass du so gerichtet hast. Das heißt, sie loben Gott für das Gericht, also für etwas, wo uns vielleicht etwas unangenehm wird, wenn wir an das Gericht denken, speziell an das ewige Gericht, beten sie Gott an. Und so, dadurch sehen wir, dass auch wir eines Tages eine andere Sicht auf das Gericht haben werden. Auch jetzt bekommen wir das durch das Wort Gottes bis zu einem gewissen Grad. Aber dann werden wir vollkommen nachvollziehen können, dass Gottes Gericht, so schlimm es uns jetzt auch erscheint, vollkommen gerecht und gut ist und dass auch dadurch sein Name verherrlicht wird. Alles, was er tut, tut er also zu seiner Verherrlichung. Und das kann uns auch in dem Sinne Ruhe geben. Es kann ja manchmal sein, dass wir hadern mit Gott. Ja, da sage ich nicht, dass jeder grundsätzlich hadert, aber ihr habt sicher bestimmt Situationen erlebt, wo ihr über das ewige Gericht nachgedacht habt, wo auch der Gedanke sich vielleicht aufgedrängt hat, muss das sein, muss es ewig sein und so weiter, also in die Richtung. Also ich weiß von manchen, dass sie sowas schon durchgemacht haben, ich kann mich damit einschließen. Und dann hilft einfach der Gedanke, das ist Gottes Sache. Das, was er tut, ist richtig, es ist gerecht, es ist gut und er tut alles zu seiner Verherrlichung und dieses Ziel wird er auch erreichen. Ich muss mich nicht zum Richter über Gott aufschwingen, sondern ich kann das einfach ihm überlassen und er sagt in seinem Wort, dass die Sünde dieses ewige Gericht fordert. So ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit würde geschmälert werden, wenn wir sagen, es würde auch ein kürzeres Gericht ausreichen. Seine Gerechtigkeit fordert eben dieses Gericht und wir dürfen wissen, dass er es richtig macht. Alles, was er tut, tut er, dass sein Name verherrlicht wird. Und wenn wir jetzt auf uns zu sprechen kommen, dann sehen wir eben diese Stelle aus dem Epheserbrief, Verse 11 bis 12, dass das Ziel ist damit, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Dass auch wir etwas sind, durch die Gott sein, durch die Gottes Name verherrlicht wird. Dass also wir nicht dazu beitragen, dass Gott dadurch verherrlicht wird, dass er uns richtet, sondern wir dürfen aufgrund von der Gnade Gottes wissen, wir dürfen ihm dienen und dürfen so zu seiner Verherrlichung beitragen, dürfen Werkzeuge sein in seiner Hand. Und das ist sein Ziel. Wir sehen hier, dass das die Bestimmung ist, ja, die für uns gilt. Wir sind vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und Gott erhält, er lenkt, er regiert alle Schöpfe und Ereignisse. Ja, wir sehen hier, dass hier auch Gottes Vorsehung reinspielt. Gottes Vorsehung bedeutet ja auch, dass er alles lenkt und erhält, dass er durch sein Lenken und Erhalten auch für uns sorgt und uns gebraucht. Und so lesen wir zum Beispiel in Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ja, das ist etwas Wunderbares, dass wir das wissen dürfen, dass Gott die Herzen der Menschen lenkt. Und so heißt es auch vom König, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Das heißt, wir überlegen uns schon, was wir tun wollen. Egal, ob jetzt gläubig oder ungläubig, wir überlegen uns, was wir tun wollen. Aber letztendlich lenkt Gott es so, wie er es möchte. Und das sehen wir an ganz vielen Beispielen von Königen, von Reichen, die dem Volk Israel feindlich gesinnt waren. Hier heißt es, dass Gott diese Reiche heraufführte gegen das Volk Israel, dass er die Dinge so lenkte, dass er diese großen Reiche gebrauchte, um das Volk Israel zum Beispiel zu bestrafen, zu demütigen und so weiter. Wenn wir aber gläubig sind, dann wissen wir ja, dass wir nicht zum Beispiel als Gerichtswerkzeug gebraucht werden oder gelenkt werden von Gott, sondern dass wir uns dem Herrn anbefehlen, dass wir ihn darum bitten, dass er uns Weisheit gibt, um uns recht zu lenken, um uns recht zu leiten, so dass wir eben das sein dürfen, was ich vorher erwähnt habe, etwas zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und das Ganze ist natürlich für uns auch, da kommen wir natürlich vom Verständnis her an unsere Grenzen, ja, denn wir treffen ja gewisse Entscheidungen in unserem Leben. Diese Entscheidungen treffen wir. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass Gott in seiner Souveränität die Dinge lenkt. Und das dürfen wir auch bekennen. Das dürfen wir aber nicht verwechseln mit einem Fatalismus, ja, dass wir sagen, ja, es passiert ja sowieso das alles, was Gott tut, also brauche ich gar nichts mehr tun. Ja, das sagt uns die Bibel nicht, sondern die Bibel sagt uns, dass wir bewusst danach streben sollen, Gottes Willen zu erkennen, dass wir uns bewusst ihm anbefehlen sollen, bitten sollen, flehen sollen um Weisheit und dann vertrauen sollen, dass er die Sache recht lenkt, dass er uns recht lenkt. Das heißt, wir treffen durchaus Entscheidungen, treffen diese Entscheidungen, aber wir streben danach, diese Entscheidungen in Übereinstimmung mit Gottes Wort zu treffen und darauf zu vertrauen, dass Gott die nötige Weisheit gibt. Dann heißt es in Jesaja 46, Vers 10, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her das, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Also Gott führt seinen Ratschluss aus. Er tut das, was ihm gefällt. Deswegen ist er Gott, ja. Das erwartet man auch von Gott, dass er das tut, was ihm gefällt, und genau das tut er. Deswegen kann er auch von Anfang an das Ende verkündigen. Nicht nur, weil er allwissend ist und alles weiß, sondern weil er eben auch der Wirkende ist, weil er derjenige ist, der die Ereignisse lenkt. Nun müssen wir natürlich festhalten, Gott ist souverän, aber trotzdem ist er nicht verantwortlich für Sünde. Manche sagen ja, ja Gott, wenn Gott souverän ist, dann bin ich nicht schuld daran, dass ich sündige. Und da lesen wir zum Beispiel Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Ja, also wir dürfen das nicht Gott in die Schuhe schieben, was wir selbst verbockt haben, sagen wir mal so. Ein Ungläubiger darf nicht sagen, Gott, du bist doch schuld an meiner Sünde. Und ein Gläubiger darf das natürlich auch nicht sagen. Denn wir sind alle als verantwortliche Wesen geschaffen und deswegen verantwortlich für unsere Werke, für das, was wir tun. Das heißt, die Souveränität Gottes hebt nicht die Verantwortung des Menschen auf. Und so sehen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, da heißt es, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. Ja, das ist die Aufforderung des Herrn, Buße zu tun. Das heißt, der Mensch ist verantwortlich, Buße zu tun. Er ist aufgefordert, Buße zu tun, umzukehren und zum Herrn zu kommen. Das ist ein Gebot an alle Menschen. Das heißt, niemand darf sagen, ja, weil Gott ja souverän ist, brauche ich nicht Buße zu tun. Nein, der Mensch ist sogar aufgefordert, Buße zu tun. Das ist hier die klare Botschaft, Entschuldigung, der Apostelgeschichte. Die Verantwortung des Menschen. Und die beiden Dinge, die erscheinen uns widersprüchlich, dass wir sagen, Gott ist souverän, aber der Mensch ist verantwortlich. Und wir müssen da natürlich auch bekennen, dass wir mit unserem Verstand auch hier an Grenzen kommen, ja, dass wir nicht alles vollkommen nachvollziehen können, aber wir können das nachvollziehen, was uns Gott in der Bibel offenbart. Und in der Bibel lehrt uns Gott, und das wird auch speziell mit dem Vater in Verbindung gebracht, dass Gott Menschen erwählt hat. Zum Beispiel lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 13, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das heißt, hier lesen wir, die Erwählung ist von Anfang an geschehen, zu Anfang an zur Errettung in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das heißt, die Erwählung Gottes steht natürlich auch in Verbindung wieder mit seiner Souveränität Gottes. Und auch hier ist es nicht so, dass diese Erwählung die Verantwortung des Menschen aufhebt. Der Mensch ist verantwortlich. Aber die Bibel lehrt uns, und das werden wir dann betrachten, wenn wir den Mensch betrachten. Also das ist jetzt nicht heute das Hauptthema, wenn wir uns mit dem Menschen beschäftigen, mit dem Fall des Menschen, dass der Mensch, da er in Sünde gefallen ist, dieser Verantwortung aus eigener Kraft nicht gerecht werden kann. Sondern, wie wir gesehen haben, er ist ja auf den Teufel, auf das Böse ausgerichtet. Das heißt, ohne die Gnade Gottes würde kein Mensch umkehren und an Gott glauben und Buße tun, sondern hier ist Gnade nötig. Und damit überhaupt jemand gerettet wird, hat Gott eben Menschen erwählt. Und hier lesen wir, dass von Anfang an die Thessalonicher in dem Fall zur Errettung erwählt worden sind. Was wir hier eben auch sehen, manchmal wird gesagt, die Erwählung ist zwar richtig und biblisch, bezieht sich aber nur auf den Dienst. Ja, dass Gott Menschen zum Dienst erwählt hat, aber nicht zur Errettung. Die Bibel lehrt aber was anderes, denn um den Herrn dienen zu können, müssen wir erstmal gerettet sein. Also Gott kann uns nicht erwählen, dass wir in der Gemeinde dienen oder dienen als Evangelisten oder sonst etwas, Frucht zu bringen für ihn, ohne dass wir gerettet sind. Das heißt, eine Wahl auch zu einem Dienst, was es durchaus gibt, immer wieder in der Bibel, setzt voraus, dass der Mensch erstmal gerettet wird. Und hier an dieser Stelle haben wir ausdrücklich die Aussage, dass sie zur Errettung erwählt worden sind. Und so heißt es auch in Epheser 1, Verse 4 bis 6, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also hier sehen wir auch den Zeitpunkt. In 2. Thessalonicher sehen wir von Anfang an. Hier sehen wir jetzt, es war vor Grundlegung der Welt diese Auserwählung geschehen. Sie ist in ihm geschehen, nämlich in Christus. Das heißt, Christus ist auch die Grundlage und letztendlich der Ausführende auch in der Errettung, in dem Sinne, dass wir Söhne Gottes werden, ist auch der Herr Jesus Christus wirksam, und er hat die Grundlage dafür gelegt durch sein Erlösungswerk. Aber die Erwählung selbst, die wird sehr oft in der Bibel eben mit dem Vater in Verbindung gebracht, wie auch hier. Die ersten Verse habe ich jetzt nicht vorgelesen aus dem Epheserbrief. Da ist es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Genau, auch hier wird eingewandt, dass ja hier diese Erwählung auch darauf abzielt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. Also dass es auch hier nicht um die Erwählung zum Heil geht. Aber auch hier ist es ja so, wie werden wir heilig und tadellos vor ihm in Liebe? Die Grundlage dafür ist immer das Heil, ist immer die Errettung. Und deswegen ist es so, dass die Bibel uns lehrt, dass alle Erwählten durch das Wirken Gottes zu ihm kommen werden. Und da haben wir in der Bibel diese sogenannte goldene Kette. Ja, warum heißt die goldene Kette? Weil wir hier verschiedene Aussagen haben im Römerbrief, verschiedene Aussagen, die miteinander wie eine Kette miteinander verbunden sind. Ich lese ab dem bekannten Vers Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja, erstmal diese Grundlage, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das ist ja wieder eine wunderbare Wahrheit, über die wir uns freuen dürfen, dass Gott alle Dinge zusammenwirken lässt zum Besten für die Gläubigen. Das ist eine ganz wunderbare Wahrheit, und das geht auch nur dann, wenn Gott souverän ist. Denn wenn Gott irgendwelchen Ereignissen machtlos gegenüberstehen würde, könnte Gott nicht alle Dinge so zusammenwirken lassen, dass uns alles zum Besten dient. Und jetzt fängt diese Kette sozusagen an. denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also es fängt an mit der Aussage, denn die er zuvor ersehen hat. Nun, was bedeutet das? Hier wird manchmal gesagt, es bedeutet, er hat gewusst, wer in der Zukunft sich freiwillig bekehren würde. Allerdings sagt uns die Bibel über den Menschen, dass der Mensch von Natur aus sich eben nicht freiwillig bekehrt, sondern an seinem falschen Weg festhält. Und das passt auch nicht zu der Bedeutung dieses Wortes, denn wenn hier von zuvor ersehen gesprochen wird oder von zuvor erkannt, dann haben wir es hier mit einem griechischen Wort zu tun, das zum Beispiel auch für den Herrn Jesus für sein Sühnopfer verwendet wird. Also Petrus verwendet es in diesem Sinne in 1. Petrus 1. Da war der Herr Jesus zuvor ersehen, sein Opfer zuvor ersehen. Das heißt, zuvor ersehen bedeutet nicht, Gott schaut in die Zukunft und sieht, etwas wird passieren, sondern es bedeutet, dass Gott in seiner Vorsehung Dinge geplant hat, die er, von denen er möchte, dass sie in Zukunft passieren werden und die deswegen auch passieren werden. Also wir sehen hier eine enge Verbindung zwischen diesem zuvor ersehen, diesem zuvor erkannt und dem Vorauswissen Gottes aufgrund dessen, dass er etwas geplant hat, dass er sich etwas vorgenommen hat. Er hat jeden Einzelnen zuvor ersehen, in dem Sinne zuvor erkannt, weil er einen Plan für den einzelnen Erwählten hat. Die er zuvor ersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also, zu was führt das? Es führt zu der Vorherbestimmung, dem Sohn Gottes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das Schöne an dieser Kette ist, dieser Zusammenhang der einzelnen Aussagen, also dieses Vorersehen führt zu der Vorherbestimmung und das führt zu der Berufung, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben berufen werden, gläubig werden, ja, umkehren dürfen zum Herrn. Und diese Berufung beinhaltet eben diese Rechtfertigung und die Rechtfertigung dann auch die Verherrlichung. Und die Ausdrucksweise sagt uns klar, dass hier nicht immer eine Untermenge gemeint ist, sondern es wird ganz klar deutlich, die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen. Also alle, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und alle, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Also er sagt nicht, ein Teil von denen, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Also ein Teil von denen, die dem Ruf freiwillig gefolgt sind, oder diejenigen, die gefolgt sind, die hat er gerechtfertigt. Und ein Teil davon hat er dann nur verherrlicht. Es ist immer diese gleiche Gruppe, diese Anzahl von Personen, die Gott eben in seinem Ratschluss eingeschlossen hat, die dann bis zur Verherrlichung gelangen. Und deswegen darf man wissen, wer berufen worden ist, der gehört zu den Erwählten und andersrum, wer berufen worden ist, der wird auch eines Tages verherrlicht werden. Und hier spricht natürlich Paulus von der Berufung, die zum rettenden Glauben führt. Das ist bei Paulus, ist das immer 1:1, es sind die berufenen Heiligen. Also Paulus gebraucht das Wort nicht wie der Herr Jesus, der sagt, viele sind berufen, wenige aber auserwählt, sondern bei Paulus sind die Berufenen immer gleichgesetzt mit den Geheiligten. Ja, und deswegen sagt er auch, die berufenen Heiligen, so nennt er sie auch an anderer Stelle. Das heißt, durch die Berufung kommen sie zum lebendigen Glauben, werden also von Neuem geboren, von oben geboren und so zu Kindern Gottes. Und das sagt uns auch Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das bezieht sich also auf all diejenigen, die zu Christus gekommen sind. Jeder, der im Glauben zu Christus kommt, der ihn aufnimmt im Glauben, der hat das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und das bedeutet natürlich, rettenden Glauben zu haben und nicht einen Scheinglauben. Denn es gibt viele, die bekennen sich eine Zeit lang zum Herrn, werden aber nicht wirklich gerettet und gehen dann nach einer Zeit nicht mehr den Weg mit dem Herrn. Und hier ist natürlich nicht rettender Glaube geschehen. Rettender Glaube bedeutet, dass man wirklich ein Kind Gottes wird und dass man auch ein Kind Gottes bleibt. Deswegen können wahre Gläubige auch niemals von der Liebe Gottes geschieden werden. Römer 8, Verse 28 bis 30. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden, wenn wir wirklich wahrhaft wiedergeboren sind, wenn wir wahrhaft Kinder Gottes sind. Und das sagt uns auch die Bibel, denn die Bibel spricht nicht von Menschen, die mehrmals zu Kindern Gottes werden. Ja? Die einmal zu einem Kind Gottes werden, dann wieder abfallen, dann sich wieder bekehren, wieder zu einem Kind Gottes werden, also jetzt ein zweites Mal ein Kind Gottes sind, dann vielleicht wieder abfallen, dann ein drittes Mal zu einem Kind Gottes werden. Die Bibel spricht auch nicht davon, dass ein Mensch dreimal, viermal, fünfmal von neuem geboren wird, sondern dass das einmal geschieht. Ja, es wird nicht jemand einmal von neuem geboren, dann fällt er ab, dann wird er wieder neu geboren, fällt wieder ab, wird wieder neu geboren, sondern das ist ein einmaliges Ereignis. Und dieses Ereignis ist das, ist der Moment, in dem wir zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Da sind wir ein Kind Gottes. Und genauso wie es in einer wirklichen Familie so ist, wenn mein Sohn mir Kummer bereitet, dann ist es so, dass die Beziehung natürlich zu meinem Sohn in dem Moment betrübt ist und Versöhnung nötig ist. Aber er bleibt mein Sohn. Und so gilt es auch für die Gläubigen. Wenn sie Gott Kummer bereitet, ihrem Vater Kummer bereiten, dann sollen sie ihre Sünde bekennen. Denn 1. Johannes 1, Vers 9 sagt uns, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist und dass er uns reinigt, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dieses Bekenntnis sorgt also dafür, dass unsere Beziehung zum Vater wieder in Ordnung kommt. Dieses Bekenntnis der Sünde heißt aber nicht, dass wir jedes Mal, wenn etwas vorgefallen ist, wieder erneut zu einem Kind Gottes werden, denn nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Manchmal wird gesagt, man kann sich aber selbst von der Liebe Gottes scheiden, wenn man nicht mehr bei Gott bleiben möchte. Aber auch das sagt dieser Vers nicht. Er sagt, nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und es heißt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Also auch kein zukünftiges Ereignis, keine zukünftige Krise, Glaubenskrise oder sonst etwas. Nichts, was in der Zukunft passiert, kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn man das weiß, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann, dann könnte man ja leben, wie man will und es nur so krachen lassen und draufhauen, weil einem ja nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Aber ist das ein Kennzeichen von wiedergeborenen Christen? Ist das, was der Heilige Geist im Herzen der Gläubigen bewirkt, dass sie sagen, jetzt kann ich so viel sündigen, wie ich will? Nein, ganz im Gegenteil. Sondern der Herr bewirkt ja durch seinen Geist, dass wir ihn lieben, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm dienen möchten. Und kein wahres Kind Gottes wird mutwillig sagen, ich sündige jetzt so, dass es richtig kracht. Das ist das Kennzeichen dafür, dass jemand diese Liebe Gottes noch gar nicht begriffen und gar nicht erkannt hat. Natürlich ist es so, dass es Phasen im Leben von Gläubigen gibt, wo die Gläubigen nicht mit vollem Eifer Gott nachfolgen oder in Sünde fallen. All diese Dinge gibt es, aber es ist ja nicht so, dass Gott machtlos ist. Gott ist mächtig, uns zu bewahren. Gott ist mächtig, auch uns zu Buße zu leiten und zur Umkehr zu leiten. Und das ist auch seine Gnade, dass wir wissen, wir sind Söhne Gottes. Und wo ist ein Sohn Gottes, der ohne Züchtigung ist? Wir können dankbar sein, dass wir in der Züchtigung unseres geliebten Vaters sind. Und offenbar ist es nötig, dass wir immer wieder gezüchtigt werden, weil es nicht so ist, dass wir automatisch immer voller Eifer dabei sind, voller Eifer ihm nachfolgen und an nichts anderes denken, als ihn zu verherrlichen und ihm zu dienen. Es wäre schön, wenn es so ist, aber da es nicht so ist, dürfen wir doch wissen, wir sind in seiner Hand, in seiner liebenden Hand und auch die Züchtigung dient zu unserem Besten. Denn wenn wir über den Vater nachdenken, woran dürfen wir noch denken? Wir dürfen natürlich daran denken, dass der Vater seinen Sohn für uns gegeben hat. 1. Johannes, die falsche Bibelstelle, 1. Johannes 4, Vers 10 müsste es sein. Ich schlage es kurz auf. Darin besteht die Liebe, also das ist richtig, also Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, das ist die Liebe Gottes. Gott war bereit, der Vater war bereit, seinen geliebten Sohn für uns hinzugeben. Er war bereit, ihn für uns zu opfern, ihn für unsere Sünden dahin zu geben. Und so sehen wir diese große Liebe Gottes, an die wir auch heute Morgen schon denken durften. Der Vater hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben. Und es ist nicht so, dass den Vater das kalt gelassen hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, sondern wir können sagen, der Vater hat sein Liebstes gegeben, nämlich seinen geliebten Sohn. Und das zeugt von dieser großen Liebe Gottes. Und das sollte auch uns natürlich mit hineinnehmen in die Anbetung Gottes, dass wir dankbar sind für dieses große Erlösungswerk, dass wir darüber staunen dürfen. In 2. Korinther 5, Vers 21, da lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also der Herr Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es hat ein Tausch stattgefunden. Wir hätten es verdient, am Kreuz zu hängen. Wir hätten Gericht verdient, aber der Herr Jesus hat unsere Stelle eingenommen. Er wurde zur Sünde am Kreuz. Und so können wir und durften wir zur Gerechtigkeit Gottes werden. Die Gerechtigkeit Gottes ist uns umsonst zugerechnet worden durch den Glauben an dieses wunderbare Erlösungswerk. Und in Römer 8, Vers 32 heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der Vater hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und da haben wir eine Zusage, die damit in Verbindung steht, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also wenn er sogar bereit war, seinen geliebten Sohn zu geben, seinen eigenen Sohn, dann wissen wir, dass er uns sicher alles mit ihm schenken wird. Wir werden Miterben sein mit Jesus Christus und dieses Erbe hängt nicht an einem dünnen Faden, der gleich reißt, sondern dieses Erbe ist uns sicher. Und die Zusage, die Gewissheit dafür haben wir, weil wir wissen, der Vater hat wirklich seinen Sohn gegeben. Wenn er seinen Sohn gegeben hat, dann wird er auch das schenken. Er hat sein Liebstes gegeben und warum soll er uns jetzt auf der Straße zum Ziel hin umkommen lassen und verderben lassen? Und so haben wir wunderbare Verheißungen bekommen in der Schrift. Zum einen haben wir Verheißungen für dieses Leben. Das heißt im Matthäusevangelium, auch hier fehlt leider die Bibelstelle, ich schlage es kurz auf. Da ist es in Matthäus 6 ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ja, man könnte jetzt noch weiterlesen, was ich jetzt aber nicht tue. Wir haben hier eine Verheißung des Vaters, dass der Vater für die Seinen sorgt. Er sorgt für diese Nöte, die wir haben in dieser Welt. Der Vater weiß, dass wir Kleidung brauchen, dass wir Essen brauchen, dass wir Trinken brauchen, dass wir eine Bleibe brauchen. All das benötigen wir. Wir sollen uns aber nicht sorgen. Wir sollen ihm vertrauen, dass er all das schenkt. So wie der himmlische Vater die Vögel, die Tiere, die Pflanzen versorgt, so versorgt der himmlische Vater auch uns. Das ist eine Verheißung für dieses Leben. Und dann haben wir natürlich die Verheißung für die Ewigkeit. Offenbarung 21, Verse 3 bis 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Darauf dürfen wir uns freuen, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sein werden und dass er alle Tränen abwischen wird, dass alles Leid vorbei sein wird und dass wir die ewige Gemeinschaft mit Gott genießen dürfen, dass wir ewig bei ihm sein dürfen. Ja, wie können wir das ganz praktisch anwenden? Einige Dinge hatte ich schon erwähnt. Ich möchte noch ein paar Punkte aufgreifen. Das erste ist, dass wir wegen all diesen Wahrheiten dankbar sind. Johannes 17, Verse 1 bis 2. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Ja, die Gläubigen sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Und die Gläubigen dürfen eines Tages diese Gemeinschaft mit dem Vater und natürlich auch mit dem Herrn Jesus Christus genießen. Sie dürfen, solange sie auf dieser Erde sind, Gott verherrlichen. Und das sollte uns zu Dankbarkeit bewegen. Das sollte uns dazu bewegen, dass wir ihn dafür loben und preisen und anbeten und uns auch ihm zur Verfügung stellen. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, seid ihr dankbar darüber, dass ihr Kinder Gottes heißen dürft? Erfüllt euch das mit Dankbarkeit. Das sollte so sein, mit Dankbarkeit und mit Freude. Wir sollten uns darüber freuen, dass wir tatsächlich Kinder Gottes heißen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, sondern ein großes Vorrecht. Dann Heiligung. In 1. Petrus 1, Verse 14 bis 15 heißt es: Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, solltet auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ja, wir haben einen Vater, der vollkommen ist, der heilig ist. Und wir sollten natürlich diese Eigenschaften unseres Vaters widerspiegeln und deswegen nicht in den früheren Begierden leben, sondern diese früheren Begierden ablegen und stattdessen nach dieser Heiligung streben. Heiligung ist etwas, was immer wieder in der Bibel gelehrt wird und wozu wir aufgefordert sind. Und so sollten wir der Heiligung nachjagen, um eben dem Vater in rechter Weise zu dienen, um diese Eigenschaft des Vaters auch selber mehr und mehr zu haben und ihn so zu verherrlichen. Die Bibel sagt natürlich, wir werden nicht vollkommene Heiligung erreichen in diesem Leben, aber doch, dass wir in der Heiligung wachsen sollen, dass wir der Heiligung nachjagen sollen. All diese Dinge sagt uns die Schrift. Wir dürfen uns nicht rausreden, dass wir sagen, wir können ja gar nicht vollkommene Heiligung erlangen, also bin ich damit zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Das sollten wir niemals sagen, sondern wir sollten uns immer dessen bewusst sein, dass wir dem Maßstab Gottes in der Bibel noch bei weitem nicht entsprechen und dass wir viel Wachstum nötig haben und immer wieder Buße und Umkehr nötig haben und immer wieder danach streben sollen, in der Heiligung zu wachsen. Damit verbunden Hingabe. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also unser ganzes Leben soll sich von dieser Hingabe auszeichnen, dass wir uns selbst ihm hingeben und alles, was wir tun, eben danach streben, zu seiner Ehre zu tun. Dann Vertrauen. Wenn wir diese Verheißung betrachten, diese Liebe betrachten, dann sollte uns das im Vertrauen stärken. Epheser 1, Vers 11. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Von wem sind wir abhängig, um Gott zu dienen? Von ihm. Nur durch ihn, durch denjenigen, der alles vorherbestimmt hat, können wir ihm dienen, sodass es ihm wohlgefällig ist. Und deswegen dürfen wir auf seine Macht vertrauen. Wenn wir auf uns schauen, sind wir unfähig. Aber wir dürfen auf ihn schauen und darauf vertrauen, dass er uns gebrauchen kann. Dann Psalm 139, Verse 9 bis 10. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ja, der ganze Psalm 139, wie gesagt, dort sehen wir Gott ist der Schöpfer, Gott ist der, der uns gewoben hat, Gott ist der, der uns gemacht hat und Gott ist der, in dessen Hand wir sind. Und egal, wo wir uns auch befinden, er ist da und er hält uns und er erhält uns und das ist die Verheißung seines Wortes und darauf dürfen wir vertrauen. Dann Johannes 6, Vers 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ich hatte gesagt, die Gläubigen sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Und niemand, der dem Sohn geschenkt worden ist, wird verloren werden, wird verloren gehen, sondern er wird auferweckt werden am letzten Tag. Und das soll uns auch stärken. Wir müssen nicht in Angst und Zittern leben, dass wir meinen, wir könnten jederzeit wieder verloren gehen und abfallen, sondern wir dürfen vertrauen auf sein Wirken, auf seine Macht und auf diese Zusage, auf diese Verheißung. Es ist der Wille des Vaters. Und der Wille des Vaters wird in Erfüllung gehen. Und abschließend, wir dürfen dem Herrn anbeten, denn er sucht wahre Anbeter. Johannes 4, Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter.